Herzlich willkommen bei Auf Holzbaum, dem Interview-Podcast der gleichnamigen Bildungsoffensive in Kooperation mit der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Ich bin Laurina und spreche einmal im Monat mit Akteuren rund um den Holzbau und nachhaltiges Bauen. Für diese Folge war ich mit Timo Klaus und Kaspar Erhardt vom Tragwerksbüro Structure im Museum Historische Oberamtalstraße in Reutlingen. Die beiden führen uns gedanklich durch den Workflow einer parametrischen Planung und die heißen Phasen im Projekt, bis hin zur Übergabe an die ausführende Holzbaufirma. Timo Klaus ist neben seiner beratenden Tätigkeit bei Structure seit 2024 Junior Professor für Holzbau und Baukonstruktion an der Hafen City Universität in Hamburg. Zuvor hat er in Rosenheim und Kassel studiert, wo er später als Dozent für Tragwerkslehre und Verbindungen sowie als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Bauwerkserhaltung und Holzbau beschäftigt war. Ach ja, und er war natürlich von 2021 bis 2024 Projektleiter im Holzbau bei Structure. Dort hat er dann das Projekt Museum Oberamtalstraße in Reutlingen gemeinsam mit Kaspar Erhardt betreut. Er ist Architekt und Fachingenieur für Fassadenplanung und man kann wohl sagen, Spezialist für parametrische Modellierung und komplexe Konstruktionen im Spannungsfeld von Architektur, Tragwerk und Fassade. Nach seinem Studium in Kassel, Hamburg und Wien hat Kaspar Erhardt dann in unterschiedlichen Büros gearbeitet, bis er 2018 zu Structure kam. Nach einem zweijährigen Lehrauftrag am KIT für Parametrik und Fassadenplanung ist er hierfür seit 2020 auch an der HTWG in Konstanz. Im Gespräch mit den beiden merkt man sofort, wie viel Freude sie an der gemeinsamen Arbeit und an dem Projekt in Reutlingen hatten. Das Museum Historische Oberamtalstraße ist gemeinsam mit Wulff Architekten entstanden und bereits seit 2025 fertiggestellt. Bisher ist es allerdings nur mit geführten Touren zugänglich, die über die Webseite der Stadt Reutlingen zu buchen sind. Nebendran werden nämlich gerade die historischen Museumsgebäude noch restauriert, die sich später dann selbst ausstellen sollen. Man hört also im Hintergrund ab und zu die Baustelle rumpeln. Wundert euch also nicht. Das fertiggestellte Gebäude wurde inzwischen mit einigen Preisen ausgezeichnet und es in vielen Fachzeitschriften veröffentlicht. Der ein oder andere hat es bestimmt schon irgendwo gesehen. Eine der viel gewürdigten Besonderheiten ist das begehbare Holztragwerk, das Structure geplant hat. Vor dem Projekt mit Wulff Architekten war das Stuttgarter Büro vermehrt im Leichtbau unterwegs und arbeitete hier vor allem mit leichten Flächentragwerken. Diese Denkweise konnten sie dann im Projekt Oberamtalstraße in den Holzbau übertragen. Inzwischen gehen die Kompetenzen des Büros weit über den Leichtbau hinaus und umfassen sowohl den Holzbau als auch das Bauen im Bestand, zirkuläres Bauen sowie digitale und parametrische Planungsmethoden. Die Planungstiefe reicht dabei häufig bis in die Fertigungsplanung, sodass Tragwerkskonzepte vom Entwurf über die statische Detailentwicklung bis zur baubaren Umsetzung konsequent weitergeführt wurden. Genau das ist in diesem Projekt hier passiert. Und weil wir an so einem besonderen Ort aufnehmen, haben wir direkt einen Videopodcast aus dieser zweiten Folge gemacht. Wer also gerade nur den Ton auf den Ohren hat, schaut euch gerne das Video zum Podcast an. Unsere Videografin Vic Pollock hat die wichtigsten Holzbaudetails aus dem Gespräch abgefilmt und eingeschnitten. Viel Spaß mit dieser Folge.
Wir sind heute in dem Museum Oberamtalstraße, geplant von Wulff Architekten und Structure in der Tragwerksplanung. Wir fügen nachher alle möglichen Planer noch ein in den Shownotes, damit da jeder sich informieren kann zu dem Projekt noch im Anschluss. Sind aber bewusst heute mit euch hier, mit Timo Klaus und Kaspar Erhardt von Structure, um hier über die Tragwerksplanung und die Ingenieurplanung zu reden von diesem außergewöhnlichen Gebäude. Wir haben die große Freude, hier heute mit einem Interview-Podcast zu starten, der aber auch ein Videopodcast ist. Das heißt, wir können auch noch durch das Gebäude gehen und wir sehen jetzt hier auch die ganze Zeit im Hintergrund schon dieses außergewöhnliche Haus. Da stellt sich natürlich die Frage bei so einem Tragwerk, bei so einem ja einzigartigen Haus, wie es glaube ich noch gar nicht irgendwo in so einer Art gebaut worden ist. Wo lagen denn die größten Herausforderungen? Wie geht man ran an so ein Projekt? Seit wann seid ihr dabei? Vielleicht starten wir mal mit dem Punkt, wann ihr in ein Projekt eingestiegen seid.
Also gestartet sind wir 2018, unmittelbar nach dem Wettbewerb, den Wulff Architekten gewonnen hat, wo wir noch nicht mit involviert waren jetzt im Büro. Es hatte sich dann aber recht schnell, nachdem der Entwurf dann eben in die Realisierung gehen sollte oder beziehungsweise die weitere Planung dann rauskristallisiert, dass eben dieses Tragwerk schon sehr spezielle Anforderungen hat, sowohl an die Statik jetzt im Holzbau als auch an die Geometrie. Und Wolf Architekten hatte dann dementsprechend eben den richtigen Planer, richtigen Tragwerksplaner gesucht, der ihn dort oder sie unterstützen kann. Ja, und so kamen wir dann ins Projekt rein 2018 und sind, wie es halt so ist mit klassischen HAI-Leistungsphasen, dann mit der Entwurfsplanung bzw. Vorentwurfsplanung dann gestartet. Und jetzt so rückblickend zur Frage, was so die größten Herausforderungen waren, würde ich sogar sagen, die größte Herausforderung war eigentlich erstmal eine Strategie zu entwickeln, wie man eigentlich sowas in die Umsetzung kriegt. Das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass man überhaupt ins Projekt kommt von der Strategie, sondern wirklich auch, wie bekommt man am Ende so ein Tragwerk dann so geplant, auf der Modellebene, in den Toleranzbereichen, dass man am Ende eben dann den Holzbauer auch bestmöglich mit.
Ich würde einhaken.
Ja.
Ich würde sagen, das Wichtigste ist vielleicht am Anfang schon ein Team aufzubauen, was das Ganze bearbeiten kann. Also bei mir ist es so, ich bin tatsächlich ein bisschen später ins Projekt gekommen. Das war 2021. Ich habe Julian Lienert, einer der Gründer von Structure, ungefähr 1-2 Jahre vorher kennengelernt bei der Disputation an der Universität Kassel. Und er hatte mir dann die ersten Bilder von diesem Projekt gezeigt und wollte natürlich
nach was dazu wissen.
das ich bearbeitet habe, hat es sehr, sehr gut gepasst. Und er
ja, sag ruhig was dazu.
Also hat er natürlich auch versucht, mich da nach Stuttgart zu holen für dieses Projekt. Und damit hat er mich tatsächlich ja auch gewonnen. Meine Promotion ging damals über Holz-Holz-Verbindung. Das heißt, die Idee, die ja hier auch in dem Tragwerk zur Geltung kommen sollte, eben, dass die Knoten irgendwo ja auch ein historisches Vorbild haben, dass der Lastabtrag mit zimmermannsmäßigen Verbindungen funktioniert. Das war am Anfang auf jeden Fall auch ein großes Ziel des Projekts. Genau.
Das wir uns selber gesteckt haben, muss man an der Stelle auch sagen. Es wurde jetzt nicht von uns verlangt, sondern wir haben irgendwie in dem Tragwerk direkt, also man muss auch dazu sagen, der Tragwerksentwurf war ja auch mit dem Wettbewerb schon gesetzt. Das heißt, wir sind jetzt nicht in die Tragwerksoptimierung gegangen vom System.
Also es gab einen Tragwerksplaner im Wettbewerb, der da mitgearbeitet hat.
Genau, unterstützend. Mhm. Und dann war eben diese Geometrie weitestgehend so in diesem räumlichen Fachwerk auch schon eben dargestellt. Und für uns war dann eben klar die Aufgabe, daraus eben ein Gebäude zu entwerfen, dass man das baubar ist. Und hatten da eben dann sehr schnell auch für uns selber dann festgestellt, wir würden eigentlich schon mal gerne die Anschlüsse überprüfen, ob man die jetzt tatsächlich mit diesen klassischen Schlitzflechverbindungen und Stabdübeln herstellen muss oder ob es eben auch Alternativen gibt wie eben Holz-Holz-Verbindungen. Und hatten da aber in dieser Untersuchung am Anfang auch sehr schnell schon festgestellt, dass dort eben Grenzen einfach vorhanden sind in den klassischen Verbindungsmethoden. Und dann eben genau durch Timo, der dann ins Projekt später dazu kam, eben auch ein geringfügig anderes Konzept gefahren. An der Stelle kann man vielleicht nochmal erläutern, also gestartet sind wir mit den klassischen Verbindungen, was weitestgehend subtraktive Verbindungen sind. Das heißt, ich nehme aus einem Werkstoff Material raus und füge es. Bei dem Konzept, was wir am Ende dann in der Holz-Holz-Verbindung umgesetzt haben, ist es eher ein additives Konzept, weil wir ein neues Bauteil hinzufügen, was uns am Ende dann aber auch sehr viel Positives gebracht hat, weil man einfach im Zuge der Randabstände von Verbindungsmitteln einfach nochmal mehr Material übrig hat und eben den Querschnitt nicht aushöhlt und dann eine Querschnittsschwächung hervorruft, sondern eben Material zu dem Querschnitt hinzufügt, um dann die Anschlüsse zu erzeugen.
Ich glaube, in deinem Lebenslauf habe ich gelesen, dass du auch ein Denkmalschutz-Thema irgendwann mal gerissen hast. Hat es hier auch reingespielt? Also war das dann auch so, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist das so ein Projekt dafür?
Genau, vor meiner Promotion an der Uni Kassel war ich tatsächlich vor allen Dingen im Bauen im Bestand aktiv. Über ein Büro mehrere Weltkulturerbestätten und vor allen Dingen eben Dachstühle von größeren Kirchen oder Schlössern dann betreut. Und das war tatsächlich damals die Überlegung, dann eben in die historischen Holzverbindungen zu gehen. Aber der Weg hat dann auch gezeigt, dass die historischen Holzverbindungen vielleicht auch nicht die Lösung für die heutigen Probleme sind oder für die heutigen Anforderungen sind, sondern maximal ein Vorbild sein können. Wir müssen ganz andere Lasten übertragen. Wir müssen neben Druckkräften ja auch Zugkräfte übertragen, Scherkräfte übertragen. Und das funktioniert eben oft nur mit einer Neuinterpretation dieser Verbindung. Und das war auch Teil meiner Arbeit in der Universität dann. Und das Thema da ist es eben, dass es jetzt schon auch eine Vielzahl an Verbindungen gibt, die irgendwie formschlüssig funktionieren. Es gibt für Brettsperrholz zum Beispiel. X-Fix-Verbinder ist ein Beispiel. Es gibt den Treppenversatz, der vorher am KIT entwickelt wurde. Aber es ist eben so, dass das alles so einzelne Nachweiskonzepte sind. Und meine Idee war es damals, ja, so ein globale, immer so ein Dreizeiler zu haben, mit dem man jede Verbindung nachrechnen kann. Ist mir auch nicht gelungen, leider. Aber die Anforderungen sind dann doch eben im Holzbau vielfältiger.
Was ich einmal kurz abschließen wollte zum Thema Strategie, weil wir es vorhin eben mit der Strategie gestartet sind. Und das nochmal aufgreifen, was Timo gesagt hat, also das Team, das schlägt eben genau in diese Kerbe, also dass wir uns am Anfang eben überlegt haben, was wollen wir machen, sprich Holz-Holz-Verbindung, dann die richtigen Leute dafür ausgesucht haben, das richtige Team zusammengestellt haben und dann eben aber eine Strategie entwickelt haben, wie bekommen wir das denn eigentlich jetzt im Planungsprozess dann auch hin, auf einer wirtschaftlichen Ebene das auch so umzusetzen, dass wir eben nicht nur ideologisiert etwas umsetzen und dann am Ende aber das Projekt finanziell nicht sonderlich lukrativ ist, beziehungsweise lukrativ wäre der falsche Ausdruck, aber ist zumindest einfach gut vergütet bekommen. Und deswegen sind wir mit der Bauherrschaft dann eben in das Konzept einer erweiterten Leistungsphase, erweiterten Ausführungsplanung eingestiegen, was eben bedeutet, dass wir uns Themenbereiche, die eigentlich klassisch beim Holzbauunternehmer dann später in der Werkplanung oder Werkstattplanung anstehen, dass wir die Themen schon mit uns in die Tragwerksplanung übernehmen, in die Leistungsphase 5.
Okay, aber in der 5 nicht vorgezogen, in der 3, weil das ist ja irgendwie oft so im Holzbau jetzt gerade das Thema, muss man Holzbau eigentlich Themen von der 5 schon in der 3 denken, weil wir einfach im Holzbau anders arbeiten als im Massivbau und da einfach viele Themen schon vorher irgendwie Frage sind. Aber ihr habt quasi das alles in der 5, kamen die Themen auf, ganz klassisch.
Genau, beziehungsweise das Denken haben wir auch schon in der 3 betrieben, weil wir hatten bei diesen klassischen Zimmermannsverbindungen, Treppenversatz und die Konzepte, die wir dort entwickelt haben, auch schon mit Hundecker Kontakt aufgenommen, zwecks Fertigung. Also diese Geometrie, die wir dort definieren, ist die überhaupt fertigbar? Und welche Holzbauer können die fertigen? Weil eben für uns auch der Ansatz war, dass wir gerne am Ende in der Ausschreibung versuchen würden, kleinere Holzbauunternehmen zu aktivieren. Das heißt, diese ganzen Gedanken haben wir uns schon im Voraus auch gemacht in der Leistungsphase 3. Aber so richtig vergütet haben wir sie eigentlich erst in der 5 bekommen, indem wir dann auch gesagt haben, dieser Mehrwert ist am Ende dieses Modell, das am Ende in den Toleranzen so vorhanden ist, dass der Holzbauunternehmer direkt daraus seine Werkstattplanung machen kann, beziehungsweise seine Fertigungsdaten.
Okay. Und ihr beide bildet ja eigentlich zwei unterschiedliche Kompetenzen ab, oder? Dein Thema ist Fassade gewesen, ist das richtig so? Oder du bist eigentlich Fassadenplaner?
Ja, mein Bereich ist eher so das Thema dieser parametrischen Modellierung jetzt hier in dem Projekt gewesen, genau.
Also vielleicht könnt ihr einmal kurz beschreiben, wer quasi hatte da jeder seinen eigenen Hut für ein eigenes Thema auf? Oder greift das komplett ineinander? Wie viele Leute sitzen da insgesamt dann dran?
Also ich glaube, genau, nachdem so die Finanzierung dann abgedeckt war und das Projekt in so eine heißere Phase kam, würde ich sagen, also nach Abschluss der Entwurfsplan, also nach der Leistungsphase 3, kam mir die Leistungsphase 4 und 5, dann würde ich mal von der heißen Phase sprechen, wo man da wirklich auch richtig Arbeitsstunden reinbringen muss in so ein Projekt. Und ich glaube, ich bin da so ein bisschen vorgegangen, Entwicklung der Konzepte für das Lösen der Knotenbereiche. Und natürlich gibt es auch eine Person, die irgendwie die ganze Kommunikation übernehmen muss, also in Jourfix-Terminen sitzt, in Absprachen mit Architekten und Fachplanern und eben auch mit dem Nutzer und Bauherr. Das war hier sehr sehr enge Abstimmung oftmals. Und und dann kam die Berechnung natürlich, die statische Berechnung. Da musste man erstmal schauen, dass es von den Schnittgrößen, also dass man diese Schnittgrößen im Kasten hat, denn bei diesem Projekt konnte man sich natürlich nicht erlauben, später nochmal eine Strebe rauszunehmen, weil das Auswirkungen auf alle Kräfte im ganzen Fachwerk hat.
Nee, die macht raus. Nee, die Stimme da oben, die kam dann später.
Nee, die war immer weg schon bei mir.
Aber die war dann schon
im Tragwerkskonzept, was ich drin. Wusste, dass man sich da den Kopf stoßen wird.
Ah. dann war als Scheinstrebe
ist dann die Frage drin. Das musste tatsächlich relativ eng mit dem Prüfstatiker abgestimmt werden. Das heißt, es gab irgendwie so eine Leistungsphase 4, die aber eben vor allem daraus bestand, das ganze Rechenmodell abzustimmen und zu prüfen, weil wir konnten erst in die Detailbemessung gehen mit einer Aussage von dem Prüfstatiker, dass diese Schnittgrößen alle in Ordnung sind und nachvollziehbar sind oder vergleichbar gesetzt werden können. Und das war so, sag ich mal, die Vorleistung. Und dann sind wir irgendwann gestartet mit der Entwicklung des informierten Gebäudemodells, oder?
Genau, das war so 2022 irgendwann. Ich weiß nicht, wann hast du angefangen? 2021?
Ich glaube 21.
Genau, ich glaube so die richtig heiße Phase, wo wir beide eigentlich so täglich in Kontakt waren, immer im Zug oder in Stuttgart selbst, war so dann von irgendwie Herbst 2022 bis Sommer 2023, wo wir wirklich so richtig dieses Gebäude, so wie wir es jetzt vorfinden, in allen Details durchdacht haben, entwickelt haben und dann auch geometrisch dargestellt haben, beziehungsweise nachgewiesen in den Details. Und dann gab es eben danach gelagert dann immer noch so Kleinigkeiten, die man dann noch nachziehen muss, aber ja, genau.
Genau, wir haben dieses 80-20-Konzept gefahren, also wir haben erstmal versucht, möglichst mit einem einheitlichen Knoten zu beginnen, der möglichst viele Details abdeckt. Das heißt, es gibt unterschiedliche Geometrien in diesem Tragwerk. Es gibt so einen Standardknoten, das ist ein Durchlaufträger mit 4 Streben, die man hier so in den Fassaden vor allen Dingen auch sieht. Die sind erstmal in einer Ebene, das ist relativ einfach. Und dann musste man natürlich immer gucken, kann dieses Detail dann auch angewendet werden auf andere Situationen. Und da musste man tatsächlich schon den Weg gehen, einmal die Schnittgrößen natürlich im Blick zu haben. Was kann meine Verbindung? Was können sie auf Druck? Was können sie auf Zug? Aber wir mussten natürlich auch immer gucken, passt es räumlich, passt es für den Randabständen. Und da war schon jedes Mal der Loop notwendig, das mit der parametrischen Detailentwicklung eben abzustimmen. Weil wir haben halt überall andere Winkel durch den nicht direkt rechtwinkligen Grundriss. Ist das einfach notwendig, jeden Knoten dann zu prüfen, ob die Randabstände der Verbindungsmittel passen.
Und das prüft man quasi ihr baut das alles in 3D, in einem BIM-Modell auf. Ist es komplett auch BIM gebaut von allen Planern gewesen, das Haus, oder war das?
Nee, also das, ich würde sogar sagen, es ist absolut kein BIM-Projekt, okay. Weil es, erstmal muss man hinterfragen, was BIM eigentlich ist. Also BIM ist ja eigentlich Building Information Modeling. Die Art und Weise, wie wir das Gebäude geplant haben, ist so eine BIM-Lite-Version, würde ich sagen, weil wir gerade was so das Thema Material und Festigkeiten angeht, haben wir schon an den Bauteilen als Informationen dranstehen, aber ganz viele Informationen, die in so einem typischen BIM-Prozess mitgeliefert werden, um von der Projektsteuerung dann geprüft zu werden, die Informationen haben wir gar nicht rausgelassen, sondern wir haben für uns die essentiellen Daten erstellt, die man braucht, um dieses Gebäude planbar zu machen und am Ende in die Ausführung zu bringen. Aber nicht mit der Perspektive, wir müssen dieses Gebäude als Informationsmodell übergeben. Und da ist nochmal das Thema auch wieder Strategie aufgreifen. Das war eben von vornherein klar, dass eben dieses Gebäude in der Planung eben jemand braucht, eine Expertise braucht, die es möglich oder die dieses Gebäude einfach geometrisch im Modell aufbaut. Und darauf aufbauen, dann auf diesem Tragwerk, auf dieser Fassadenunterkonstruktion, hat dann Wolf Architekten die weitere Objektplanung in 3D auch erstellt, aber auch nicht in BIM. Aber genau, wir hatten im Prinzip dort die schöne Aufgabe, die wir eigentlich als Tragwerksplaner meistens nicht bekommen, dass wir das Kernmodell pflegen und aufbauen durften mit all unseren Parametern, all unseren Ansprüchen, die wir so haben an ein effizientes Verbindung oder effizientes Tragwerk, sage ich mal. Und dann musste darauf aufbauen, dann das weitere Modell erstellt werden.
Man muss auch dazu sagen, dass natürlich die anderen Fachplaner da sehr untergeordnet waren. Also das Gebäude hat ja nicht viel Haustechnik, wenig Gebäudetechnik. Es gibt auch eigentlich keine Durchbrüche, weil das musste man bei dieser Konstruktion einfach anders lösen. Und somit ist Elektro und andere Installationen, die sind so ein bisschen nachträglich eingebracht worden in das Modell von der Architektur.
Ja, das stimmt. Das macht es natürlich insofern angenehm für die anderen Disziplinen, ne, dass die hier sehr zurückgezogen waren. Dafür ja umso größer eigentlich euer Anteil an dem Gebäude. Wie läuft dann die Modellierung? Warum funktioniert es nur mit so einer computerbasierten Modellierung? Vielleicht könnt ihr da einfach mal nochmal so in dieses System reingehen. Was ist das? Hat das für eine Grundlage? Also das ist ein FEM, heißt das FEM? FEM-Modellierungssystem?
Berechnungsmodell, genau.
Wie viele Personen arbeiten an so einem Modell? Ist das dann einer, der Head? Und niemand anders darf das anfassen, weil da überall Systeme drin sind. Wie oft muss sowas nachgezogen werden? Ist das dann, steht es dann irgendwann? Also ihr habt jetzt quasi einen Zeitraum von einem Dreivierteljahr gesagt, glaube ich, wo ihr so intensiv da dran wart und dann abgegeben und gesagt, so, und das, so steht das Haus.
Ja, der Ansatz war eigentlich genau ein anderer. Man hatte sich, oder beim Holzbau ist ja das bei einem öffentlichen Bauvorhaben mit Holz hat man ja das Problem, dass man Dinge ja denken muss für den Unternehmer, um eine effiziente Konstruktion zu erstellen, die man ja eigentlich noch gar nicht richtig weiß, weil man nicht weiß, wer es dann ausführt.
Ja.
Und aus dieser Ungewissheit heraus haben wir eben dieses Modell bewusst in einer parametrischen Logik erstellt. Das heißt, man kann über gewisse Skripte, über gewisse Automation dieses Gebäude geringfügig dann eben anpassen nach gewissen Regeln, die man definiert. Und diese Regeln, die wir da definiert haben oder die ich in diesen Skripten, jetzt wenn man es auf die Software-Ebene runterbricht, das ist dann Rhino Grasshopper, an dem wir es erstellt haben, die hatte ich bewusst so erstellt, dass jemand anderes auch in dem Projekt arbeiten kann, weil ich zwischenzeitlich dann auch irgendwann wusste, dass ich Papa werde und man das auch im Hinterkopf behalten musste. Aber am Ende vom Tag war es bei beiden, also bei deinem Berechnungsmodell in RFM und bei meinen parametrischen Modellen eigentlich so, dass wir sie dann tatsächlich als einzige gepflegt haben, beziehungsweise bearbeitet haben. Aber es hätte an jeder Stelle auch jemand anderes übernehmen können, weil man eben sowas schon im Hinterkopf dann auch berücksichtigt hatte.
Es war schon so, dass ja auch einzelne Kollegen noch zugearbeitet haben, also die einzelne Teile modelliert haben, Verbindungen, jetzt mal von diesen Standardverbindungen abgesehen, die wurden dann nachher in das Modell, glaube ich, dann später dann integriert, ne? Also so ein paar Schnittstellen gab es da schon. Und was man schon auch noch sagen muss, der Prozess bei uns war natürlich rein am Modell und digitalisiert. Es gab aber leider die Notwendigkeit zu der Zeit noch, ich weiß nicht, wann die Prüfung jetzt war, das war schon 3 Jahre her, die statische Prüfung, dass man noch Pläne abgeben musste. Das heißt, wir brauchten natürlich auch irgendwo nochmal ein Zeichenteam, die dann die zweidimensionalen Pläne checkt, also aus diesem Modell herausnimmt und das Ganze so abwickelt, dass es dann doch nicht ganz automatisiert ist.
Mit denen ihr aber nicht gearbeitet habt, quasi mit diesen Plänen.
Mit den Plänen haben wir.
Nö, das war eine reine Ableitung.
Okay.
Also die hat nur der Prüfstatiker bekommen. Das waren dann PDFs, die wurden auch nie ausgedruckt. Also okay. Doch, dort wurden sie ausgedruckt natürlich, aber bei uns gibt es keine Pläne im Büro.
Ich glaube, die wurden auch nochmal dann eingescannt und wieder an uns.
Genau, die werden nochmal eingescannt und kommen dann wieder zurück als PDF, dann kann man da
die grünen
Einträge prüfen. Aber
da treffen Welten aufeinander.
Aber ich muss sagen, ich glaube auch, das hat sich jetzt geändert. Also da gab es in den letzten 2-3 Jahren eben schon auch einen Wandel in der Planungs- und Prüfkultur hier im Raum. Und also ich will nicht sagen, dass es flächendeckend für Deutschland funktioniert jetzt, aber ich weiß, dass es hier mittlerweile auch funktioniert, das Modell dann prüfen zu lassen.
Wird. Genau. Und ist das typisch für Projekte, jetzt einmal rausgesprungen aus diesem Projekt, für die Projekte, die ihr bearbeitet, dass ihr eigentlich nur noch an so einem Modell arbeitet und gar nicht mehr in Pläne geht? Oder ist das jetzt schon auch diese Besonderheit von diesem Gebäude gewesen?
Das ist schon ein besonderes Projekt. Eine besondere Herangehensweise, obwohl man dazu auch sagen muss, wir haben in der Vergangenheit vor diesem Projekt im Bereich der Leichtbaukonstruktion, das ist ja eigentlich so das, wo unser Büro herkommt, aus dem Leichtbau, also Membranbauten, Stahlbauten, in dieser Welt gab es solche Modellierungslogiken schon mehr, würde ich sagen. Der Holzbau hatte auch immer ganz oft schon das Thema drin, dass er natürlich seine Ab- und Daten 3D modelliert, um sie ableiten zu können. Aber dass man das so mit einem Tragwerksplanungsansatz verbindet in eine Disziplin, ich glaube, da haben diese zwei Welten kamen, da bei uns im Büro eben auch sehr gut und sehr fruchtbar aufeinander, würde ich sagen, so aus dieser Leichtbauhistorie kommt, von dem Planungsansatz, sich dann den Holzbau vorzunehmen und versuchen dort diesen durchgehenden Planungsprozess, diesen integralen Prozess zu beschreiten. Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Die integrale Planung war hier jetzt wirklich auch Architektur, Tragwerksplanung und Holzbau, indem wir eben kleine Teile aus der Objektplanung mit übernommen haben, sprich das Modell gebaut haben, dann die Tragwerksplanung voll abgedeckt haben und dann aber für den Unternehmer schon ganz viel an Vorleistungen, sprich auch wieder Modellierung und Detaildarstellung der Anschlüsse dann eben bei uns im Modell übernommen hatten. Und das ist aber ein Sonderweg, den haben wir bei anderen Projekten nicht. Klassische Projekte, würde ich sagen, bei uns im Büro sind auf jeden Fall BIM-Projekte, wo wir BIM-Modelle pflegen, dort eben auch die Pläne dann ableiten. Aber das Schöne an Plänen ist ja immer, dass man, dass man auch eine gewisse Unschärfe reinbringen darf, weil jedes ausführende Unternehmen hat ja in sich auch nochmal Toleranzen. Und wenn man die im Hinterkopf hat, dann kann man das dementsprechend dann auch berücksichtigen. Bei diesem Modell gab es diese Nulltoleranz. Also man musste wirklich das Modell, das ich aufgebaut habe, hat 3 Nachkommastellen im Millimeterbereich in der Genauigkeit. Und so hat man das dann auch eben geplant. Aber das war nochmal ein guter Punkt, den du angesprochen hattest, gerade mit der Ableitung der Details. Das war mir auch gar nicht mehr so bewusst, dass wir jeden Plan tatsächlich nochmal für jedes Detail auch vorliegen haben.
Das hast du gar nicht gesehen.
Das
ging an dir vorbei.
Nee, wir haben ja in der Bibliothek zusammengearbeitet. Das war eigentlich auch ein schöner Prozess, fand ich, in der Planungsphase, dass es irgendwann dieses Zentralmodell gab. Da hatte ich so meine Modellierung drin. Timo hatte seine Nachweisprozedere und sein Airfare-Modell. Und wir haben uns dann irgendwann in diesem Bibliotheksbereich getroffen, wo wir jedes Detail dann einmal abgelegt haben. Dort nochmal konstruktiv besprochen haben, auch Thema Randabstände überprüft haben. Die Information ist dann auch wieder ins parametrische Modell gegangen. Und aus dieser zentralen Bibliothek haben wir dann die Geometrie übernommen und daraus dann die Pläne erstellt. Und das war aber eigentlich auch ein guter Prozess. Man kann es auf der einen Seite als unnötiger Mehrwert betrachten, dass man Pläne abwickeln muss. Aber wenn man sich dann nochmal ganz nüchtern so einen Plan anschaut und dieses Thema der Randabstände, dann ist das teilweise auch gut, weil man dann doch auch nochmal an der einen oder anderen Stelle
eine
Überprüfung drin hat. Genau. Und die kann dann eben wieder dazu führen, dass man Dinge dann doch nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet.
Und jetzt kam er schon auf, wie freudig war der Holzbauer, als er dann so gesehen hat, was da schon alles gearbeitet worden ist.
Man muss sagen, der hat es vielleicht am Anfang noch gar nicht so gesehen. Es gab nicht den Moment, dass er gesehen hat, so jetzt habe ich hier alle Daten vorliegen, sondern also das Modell wurde bereits zur Ausschreibung mitgeliefert, also auch die Pläne, glaube ich, waren auch Teil der Ausschreibung. Man muss ja auch dann eben die bestimmten Positionen dann beschreiben und die wurden dann natürlich auch mit Hilfe dieser Pläne dann nochmal gezeigt. Es wurde aber auch eben dieses Modell mitgeliefert, daraufhin wurde angeboten und der Holzbauer ist tatsächlich davon ausgegangen, dass er das ganze Gebäudemodell nochmal neu aufziehen muss irgendwie, weil ihm nicht klar war, dass wir diese Vorleistung eben schon erbracht hatten. Er musste sich länger mit dem Modell beschäftigen, damit er gemerkt hat, es ist alles da.
Das ist schon fertig.
Ja. Genau, und es gab anfänglich auch, muss man auch sagen, den Moment, wo es mal kurz so hieß, okay, es funktioniert doch alles nicht, was wir uns da überlegt haben, rein von der Genauigkeitsthematik, weil ein falsches Modell für die Ausschreibung mitgegeben wurde, sprich, das war ungenau von den Toleranzen. Das hatten wir dann sehr schnell beheben können, das Problem. Und dann hatte man sich, wie Timo sagt, eben so langsam darauf hingearbeitet, dass ja eigentlich alles schon vorhanden ist. Und ich glaube, am Ende vom Tag waren es doch, wenn man rein das räumliche Tragwerk betrachtet, ich glaube, drei Details, die dann doch anders ausgeführt wurden, einfach aus so einem wirtschaftlichen Aspekt. Wir hatten hier oben mal irgendwo so eine recht große Baubucheknacke drin, die wurde dann zu einem Stahlschwertanschluss. Und das ist, glaube ich, an zwei oder drei Stellen passiert. Und der Rest wurde dann tatsächlich so übernommen und eben ja in der weiteren Werkstattplanung in die Abbundanlagen übergeben.
Jetzt weiß ich wieder, was du meinst. Der da war das. genau, da gab es dann schon auch manchmal, sagen wir mal hier, so ein paar Experimente. Wir haben natürlich versucht, dieses formschlüssige Konzept bis zum Ultimum zu bringen. Und in manchen Details ist es dann eben nicht aufgegangen, weil sie dann zum Beispiel nicht gefertigt werden konnten, weil sie von den Abmessungen diese Baubuchenknagge dann zu groß wurde, nicht gefertigt werden konnte. Und das kommt, oder der Montageprozess zum Beispiel dadurch nicht ganz so flexibel war. Man hat ja auch das Problem, dass man nicht alle Freiheitsgrade hat beim Zusammenbauen dieses Puzzles. Und dann wurde eben dann doch in der Werkplanung nochmal zurückgerudert und dann gesagt, ja, lass uns das doch lieber mit einem zweiteiligen Stahlschwert machen, was wir zusammenschrauben können. Es ist einfacher und wir haben die Sicherheit, dass es dann auch wirklich montierbar bleibt.
An einem Punkt.
Genau.
An einem wirklich. Also nicht grundlegend.
Okay.
Aber dazu muss man auch sagen, also ich habe die Zusammenarbeit auch mit Holzbau Amann hat ja die Ausführungen gemacht, auch einfach immer noch einfach sehr schöne Zeit auch in Erinnerung, weil man weil es ein Plan auf Augenhöhe war. Also man hatte einfach wir haben jetzt einen sehr guten Austausch mit Holzbau Amann entwickelt durch dieses Projekt. Ich glaube, Holzbau Amann hat das Projekt auch gerne ausgeführt. Es gab am Anfang, als es gestartet ist, genau von den Leuten vor Ort dann auch mal so die Aussage, ja, mit der Baubucheknacke, es ist ja nicht so einfach und mit dem Bohren. Und also es gibt sicherlich auch Themen, die man diskutieren kann, die nicht gut sind oder nicht gut funktionieren. Und dann im Nachgang, als wir dann hier die Einweihung hatten, Anfang diesen Jahres, war dann noch aber in das Resümee, es hat irgendwie mal Spaß gemacht und auch die Leute vor Ort hat es dann auch abgeholt, diese Holz-Holz-Verbindung. Genau, das war eigentlich ein ganz schöner Moment dann am Ende.
Danach vergisst man ja auch immer alles, was vielleicht mal gestresst hat. Das ist ja das Positive, dass wir das ja verdrängen, wenn
das
was.
Das Tal der Tränen.
Ja. Dass man, glaube ich, bei jedem Projekt irgendwie mal durchstreiten muss, oder? Also es ist irgendwie schwierig, hier von einer Besonderheit zu sprechen, finde ich, weil das Haus ist ja eigentlich alles daran ist irgendwie besonders. Aber es gibt ja irgendwie so dieses Element Fassade, das sich so aufdrängt, darüber zu sprechen, wie funktioniert es mit diesen Glas-Biberschwanz-Elementen und irgendwie dieses Abstützen des des Nachbarhauses, oder? Das sind so zwei Themen, die irgendwie so direkt ins Auge stechen. Vielleicht fangen wir mit diesem Fassadenthema an. Wie weit hängt diese Fassade, was haben wir da für Kräfte? Ihr habt vorher schon mal im Vorgespräch gesagt, wie viele Elemente von diesem Glasschuppen sind hier verplant. Und was war die Besonderheit eigentlich an dem Thema? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich für euch auch das erste Mal gewesen, oder? Dass man mit so einem Glaselement arbeitet. Was gab's da? Kam das Projekt und ihr habt gedacht, mein Gott, was haben die sich vorgenommen? Oder gab es direkt so, okay, da gibt es einen Lösungsansatz?
Ich glaube, der Lösungsansatz war von vornherein auch schon da. Oder man wusste irgendwie, dieses Glas, oder das heißt Lösungsansatz da, ist zu viel gesagt, aber man wusste, dieses Glas ist ein Sonderthema. Da wird es eine Zustimmung im Einzelfall geben. Aber jetzt aus unserer Perspektive im Büro würde ich sagen, wir haben tatsächlich erstmal den Holzbau gesehen, weil der Holzbau ist das, was die essentiellen Kräfte hier abbekommt. Und das Glas war eher ein sekundäres Thema, was...
Man muss da tatsächlich sagen, dass Wulff-Architekten dieses Projekt schon sehr detailliert betrachtet hatten oder vorbetrachtet haben. Sie haben eigentlich für viele Sachen schon immer eine Lösung im Kopf. Und da bei dieser Fassade gilt das auch. Und warum braucht man eine Zustimmung im Einzelfall? Weil wir eine Überkopfverglasung haben. Für die Fassade, glaube ich, würde es einigermaßen ohne gehen. Aber dadurch, dass wir eine Überkopfverglasung haben, brauchen wir eigentlich Sicherheitsglas. Also ein Glas, was nicht zerbricht, wenn eine mechanische Beanspruchung erfährt. Mhm. Also es muss in sich zusammenhalten. Und diese handgefertigten Glasziegeln, da war schon klar, das können die nicht. Das ist ja ein nicht normiertes Produkt erstmal, ein handwerklich gefertigtes Produkt. Und dann ist die Lösung eben jetzt hier gewesen, dass es einen Splitterschutzlack gibt. Der wurde schon bei anderen Projekten genutzt, bei Glasbausteinprojekten zum Beispiel. Ich glaube, das ist der Eurotunnel in Leipzig oder so, wo das flächendeckend eingesetzt wurde, auch als Überkopfverglasung. Und man hat einfach versucht, diese beiden Dinge zu kombinieren, was eben bekannt ist, und hat damit eben dann auch diese Bauartgenehmigung erreicht. Und das war auch relativ einfach, auch dieser Prozess, das wurde alles so gut von Architektur vorbereitet und mit uns dann ergänzt, sage ich mal, was die Sicherheitsaspekte angeht, dass wir da immer eine gute Zusammenarbeit und immer sehr schnell zum Ziel gekommen sind bei diesen Fragestellungen. Es gab immer bestimmt auch Personen, die mal gesagt haben, ja, das geht auch so nicht. Aber man konnte das oft, diese Unsicherheiten, die Bedenken konnte man oft schnell ausräumen, und es konnte viel so umgesetzt werden, wie es am Anfang gedacht wurde tatsächlich. Und das war oft der Fall. Das gilt auch für diese Holz-Holz-Verbindung. Ich hätte es mir wahrscheinlich als Tragwerksplaner nicht getraut, eine Baubucheknagge in ein Bauwerk zu setzen. Vor allen Dingen, wo es dann auch irgendwie zeit- und kostenkritisch ist, wenn ich nicht irgendwo hier und da eine Referenz gehabt hätte. In dem Fall bin ich halt viel auf LinkedIn unterwegs und schaue, was hier und da in den Fertigungshallen passiert. Und dann stößt man halt bei manchen Projekten relativ früh da drauf. Also The Cradle zum Beispiel in Düsseldorf hat auch eine Baubucheknagge, die genutzt wurde, um formschlüssig die Streben anzuschließen. Die sieht ganz anders aus. Die hat auch noch ganz andere Dimensionen. Da sind auch keine Schrauben drin, also keine Zugkräfte, die dort verankert werden müssen. Aber man kommt halt eben so über Referenzen, die vielleicht auch gerade sehr aktuell sind,
zu einer eigenen Lösung. Von einem zum anderen.
Genau.
Und dann jetzt der Teil hier links. Also wir hören das die ganze Zeit hier im Hintergrund. Hier ist noch Baustelle. Deswegen ist ja auch die ganze Zeit ein Summen und Sägen im Hintergrund zu hören. Nebendran steht, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, das eigentliche Museum, oder? Also das ist das denkmalgeschützte Museum, und das hier, wo wir jetzt drin sitzen, ist eigentlich so ein Eingangsgebäude gewesen? Nee? Okay, korrigiere.
Der Eingang ist auch hier durch.
Okay. Es ist eine der ältesten historischen Häuserzeilen in Süddeutschland, kann man mal so sagen. Oder es ist auch eine bestimmte Region zu spezifizieren. Und wir sind eben in Erdbebenzone 3 als wir gestartet sind heute, also das sind die alten Erdbebenzonen und haben mit die höchste Erdbebenbeanspruchung in Deutschland hier. Okay. In Reutlingen. Und es war schon vorher klar, dass diese Gebäude abgestützt werden müssen für den Fall der horizontalen Erdbebenbeanspruchung. Aber auch diese Gebäude haben natürlich eine gewisse Schiefstellung. Was ich jetzt erst gelernt habe, Giebel wurden irgendwie mal nachträglich gedreht. Hast du jetzt in der neuen Präsentation, glaube ich, mal geschrieben oder ich habe es irgendwo anders gelesen. Die Giebel wurden gedreht und dann mit wurde das statische System dieser angrenzenden Bebauung eben geändert und es ist nicht mehr insgesamt nicht so das Gelbe vom Ei gewesen. So und okay. Deswegen hat man diese Stützkonstruktion, die man lange Zeit, also nach den 70er Jahren, als das Gebäude hier abgerissen wurde, in einer Nacht- und Nebelaktion, hat man diese Stützkonstruktion wieder als Element aufgegriffen, die eben jetzt an reinenden Gebäude dann stützt. Und genau, es war tatsächlich im Wettbewerb auch schon klar, das sind sehr hohe Lasten, die da ankommen können im Erdbebenfall. Und dadurch haben wir dann eben auch ein Tragwerk gegliedert, was eben den Horizontalschub erstmal an allen Ebenen aufnimmt und dann in diese Stützkonstruktion, wir nennen die Bock, dann eben überträgt. Das heißt aber eben auch für unser räumliches Fachwerk, dass wir eben nicht nur Druckkräfte haben, wie das bei den historischen Verbindungen der Fall ist, sondern wir haben auch einfach Zugkräfte. Und diese hohen Zugkräfte müssen dann entsprechend auch abgetragen werden. Genau. Ja, und das ist schon auf jeden Fall ein entwurfsentscheidender Gedanke hier drin, aber dann auch in den Details gelöst worden. Es gab jetzt so als da so eine ganz kleine Anekdote. Also das Gebäude ist ja relativ groß, glaube ich sogar ein bisschen höher als die Nebengebäude. Und wir haben natürlich eine Verbindung zwischen diesen beiden Gebäudeteilen. Das heißt, wir nehmen die Horizontalkräfte auf, aber unser Gebäude darf keine Horizontalkräfte übertragen. Wir sprechen davon, dass wir eigentlich ein Low-Fi-Gebäude haben, aber diese Verbindung ist die ist relativ ausgeknobelt. Also da sind Verbindungen mit Elastomerlagern drin, die eben dazu führen, dass kleine Bewegungen, zum Beispiel aus Windeinwirkungen auf dieses große Glashaus, keine Kräfte auf die Bestandsgebäude ausübt und nur große Kräfte eben aus dem Bestandsgebäude auf den Neubau dann übertragen werden. Genau, also das ist so eine knifflige ingenieurmäßige Verbindung. Da hat mich auch tatsächlich von Anfang an der Prüfstatiker darauf aufmerksam gemacht, da will er ganz schnell eine Lösung für haben. Sonst kann er das nicht prüfen. Genau. Aber das war auch möglich und eine der ersten Ideen konnte dann auch so umgesetzt werden, eben mit diesen Elastomeren, genau, die extra hierfür entwickelt wurden.
Und ich glaube, aus diesem Bock tatsächlich, beziehungsweise aus dieser temporären Stützstruktur, die es hier ganz lange gab, hat sich bei Wulff Architekten auch maßgeblich diese Idee entwickelt, dieses räumlichen Tragwerks. Also dieser Bock muss ja in irgendeiner Art und Weise in dem neuen Gebäude vorhanden sein. Das war von vornherein ja irgendwo klar, oder nicht dieser Bock, aber eine stützende Funktion. Und aus dieser stützenden Funktion eben dann sehr ehrlich in so ein räumliches Tragwerk überzugehen, ist, kann man glaube ich vorwegnehmen, ist so der Ansatz maßgeblich eben auch bei Wulff Architekten gewesen, dieses Gebäude zu definieren. Was hier bei dem Bock nochmal ganz interessant auch ist, jetzt unter dem Thema der Fertigung, der Geometrie, ist, wie geht man eigentlich mit diesen planbaren Ungenauigkeiten sozusagen um? Weil wir nur an ganz speziellen Stellen eben in diesen Bestand anschließen können. Mhm. Das sind verschiedene Höhenlagen und das war eigentlich auch ganz interessant zu sehen. Das sieht man oben in den oberen Geschossen auch nochmal sichtbar, ja, teilweise diese Anschlüsse, von denen du gesprochen hast, mit dem Elastomerlager, die auch sehr ehrlich dort gezeigt werden. Also man wollte es nicht kaschieren, sondern es ist immer noch ablesbar. Aber ja, man befindet sich so im restlichen Gebäudeteil in so einer sehr hohen Präzision und hatte da weitestgehend freie Fahrt, was die Detailentwicklung angeht. Und an diesen Anschlusspunkten musste man sich eben den Bestand unterordnen und irgendwie schauen, wie bekommt man diese beiden Welten aufeinander. Und das am Ende dann eben mit dem, wenn man es jetzt aus der Fertigung nochmal raus betrachtet, bei Holzbau Ammann, dann auch nur möglich gewesen mit wirklich einer tachymetrischen Vermessung, also dass man wirklich diese Punkte exakt in ein Modell überführen kann, um dann am Ende diese Zwangspunkte bestehend aus Fußpunkten, Anschlusspunkten zum Bestand so auszudefinieren, dass eben das restliche Gebäude dann in diese Zwangspunkte reinpasst.
Und das wird dann in Leistungsphase 8 quasi austariert. Wo kann ich dann am Ende wirklich verbinden? Oder gibt es da vorher schon eine Untersuchung, wo kann ich an das Haus anschließen?
Das hatten wir schon in der...
Das war schon vorher.
Es gab eine grobe Vorplanung, genau. Aber diese Anschlüsse, die waren tatsächlich dann erst gelegt, ein paar Wochen bevor Holzbau Ammann hier den Holzbau gerichtet hat. Also es war erst die Bodenplatte, die fertig war. Dann kamen die Anschlüsse an den Bestand. Also das sind Gewindestangen, die dann aus dem Gebälk des Bestandsgebäudes rausgeführt wurden. Also meistens auf der Ebene der Deckenscheiben und der Wandscheiben. Und genau, die hundertprozentige Lage, die kannte man tatsächlich erst 2 Wochen vor Aufrichtung des Holztragwerks. Das heißt, unsere Details mussten so flexibel sein, dass sie eben auf diese Ungenauigkeiten dann auch eingehen. Also da geht es um ein paar Zentimeter, aber das sieht man auch in diversen Veröffentlichungen, dass wir da entsprechend die Details so entwickelt haben, dass das passt.
Und ist sowas ohne, also wie geht man damit um, wenn man jetzt nicht so ein Modell hat, in dem man das dann nachher parametrisch anpassen kann? Was hilft da, dass wir inzwischen so weit sind, mit so parametrischen Systemen zu arbeiten? Oder wie hätte sowas dann vor 30 Jahren ausgesehen eigentlich? So.
Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Da haben wir uns auch schon mal Gedanken drüber gemacht, weil wir immer in diesem Gebäude so offensichtlich ein Fachwerk sehen. Es ist ja eine Weiterentwicklung oder eine Neuinterpretation des Fachwerks, kann man ja auch sagen. Was da ganz interessant ist, ich hatte mal einen Vortrag beim Zimmermannsverband in Hessen gehalten und hatte dann am Ende auch diese Frage so mitgenommen, was Sie so in diesem Fachwerk sehen und wie hätten Sie die Ausführung zum Beispiel gemacht, hätten Sie drauf geboten. Und dann am Ende in der Diskussionsrunde kam eben sehr schnell raus, dass der Zimmermann oder die Zimmerleute in einem Fachwerk ein Konstrukt sehen aus Ebenen, Großelementen, also sprich einen großen Außenwand, einer großen Giebelwand, einer großen Dachfläche. Und diese Flächen werden eigentlich zweidimensional geplant. Also die legt man sich dann wieder in die Ebene und konstruiert dann dort sein Fachwerk raus. Und am Ende vom Tag ist das Gebäude dann ein räumlich arrangiertes Element aus Großbauteilen.
Mehreren Einzelteilen.
Genau. Und das, was wir hier haben, ist eher so der Mikado-Ansatz. Das heißt, wir haben von vornherein ein System definiert. Wir haben die Ebenen definiert, wie die Querschnitte rotiert sein müssen. Und dann kann sich jede Strebe dann in diesem Knotensystem dann formieren. Und da entsteht aber dann grundsätzlich ein anderer Ansatz. Und vor 30 Jahren würde ich denken, hätte man dieses Gebäude vermutlich vereinfacht in der Geometrie, weil die Komplexität, das ist auch vielleicht nochmal das Thema Bestand und Fassade, die große geometrische Komplexität rührt ja daher, dass diese Außenwand im Bestand und diese Grundstücksgrenze nicht parallel sind, sondern so auseinander divergieren. Mhm. Und daraus in der Winkelhalbierenden dann im First eine Dachfläche konstruiert, führt dann eben zu so einer hyperbol verdrehten Dachfläche, wie so ein Papier, das man an der oberen Unterkante so leicht verdreht. Und das resultiert dann aber in jeden einzelnen Knoten, dass die Geometrie einfach immer ganz minimal anders ist als im benachbarten Knoten. Was eben auch ein Grund dafür war, warum wir es parametrisch geplant haben, weil diese Knoten eben nicht typenorientiert sind. Also dass ich sagen kann, dieser Knoten ist eigentlich identisch wie nebenan, sondern die sind ganz leicht verdreht. Und in der Fertigung muss diese leichte Verdrehung, diese leichte Winkeländerung in jeder Strebe ja berücksichtigt sein. Und ich glaube, das hätte man vor 30 Jahren definitiv vereinfacht. Man hätte das Gebäude versucht, simpler darzustellen. Aus der heutigen Perspektive würde ich aber nicht sagen, dass das jetzt ineffizient war, dass wir es so gemacht haben, weil eben durch solche parametrischen Modellierungslogiken kann man eben so eine Komplexität sehr einfach planen, weil man die Regel definiert und was dann die Geometrie dann im Einzelnen nochmal an kleinen Veränderungen drin hat, die kann über diese Regel dann gelöst werden. Deswegen würde ich sagen, das wäre der Hauptunterschied.
Ja, wenn ich an die Verbindung denke, dann ist es natürlich so, dass wir hier ein Material gewählt haben mit der Baubuche, die es vielleicht vor 30 Jahren gerade noch nicht gab. Vielleicht gab es ja vor 20 Jahren noch nicht. Also so ganz kurz, also das Material hätte es nicht gegeben. Wir kamen auch dann, saßen wir bei Holzbau Ammann am Tisch, dann später, als die Ausführungsplanung dann schon war, wir sollten ein bisschen was über unser Modell erzählen, was es alles kann. Aber da ging es natürlich auch um die Materialien. Und da war dann schon die Frage, können wir nicht eine Eiche als Knagge nehmen, die da versteckt wird. Das ist doch viel besser, weil die wird ja, wenn die feucht wird, die quillt nicht und schwillt nicht so stark wie die Baubuche. Und dann gibt's auch ein Eiche-Brettschichtholz, das man dann nehmen kann. Die Rohdichte ist ja eigentlich ähnlich, aber tatsächlich ist es diese Einschraubparameter, dieser Schrauben, die das Ganze dann unmöglich gemacht haben, denn dort haben wir ein sehr homogenisiertes Produkt da drin und wir können die Schrauben Einschraublängen eben reduzieren.
Und das geht, funktioniert einfach nur mit der Materialität von Bauboden?
Das geht nur mit Furnierschichtholz, genau. Okay. Man hat dann keine Äste mehr, man hat keine Holzmerkmale, die, sag ich mal, die Parameter so stark streuen lassen. Und das funktioniert eben dann ja entsprechend nur mit so einem homogenisierten Bauprodukt. Die Dichte ist ja wahrscheinlich ähnlich, würde ich jetzt mal sagen, von Baubuche und Eiche. Aber es geht dann eben darum, kann es da vielleicht dann einen Ast geben in der Eiche. Und dann funktioniert es eben dort eben nicht. Und ich hätte die Idee gerne übernommen. Also
es gab doch auch mal kurz die Idee, ob man nicht sogar Aluminiumknacken fräst.
Ja.
Im Prinzip die Form in Aluminium überführt.
Aber das kann ich auch aus der Forschung. Das ist nicht so gut.
Ja, und es ist auch der Materialaufwand auch für Aluminium. Ich meine, der CO2-Abdruck.
Jetzt müsst ihr, glaube ich, dieses Verbindungsstück noch zeigen, wie das aufgebaut ist, wenn wir jetzt hier schon am Video das auseinandernehmen können.
Ich glaube, man muss hier zeigen. Also wir haben hier einen Durchlaufträger. Das ist ein Bauteil, das eigentlich möglichst nicht geschädigt werden. Man kann es sich so denken wie Ringbalken. Also diese Konstruktion ist eben so aufgebaut, dass sie Druckstreben hat, aber umlaufend sind es Zugringe. Das heißt, dieser Durchlaufträger darf möglichst nicht perforiert werden. Und was wir uns dann eben überlegt haben, also wenn dann hier bei diesem Knoten kommen insgesamt 12 Stäbe zusammen. Und wenn eben 12 Stäbe nach dieser Logik des Holzbaus zusammenkommen, man denkt es immer vom Stab aus, dann müsste man von jedem Stab Verbindungsmittel in diesen Durchlaufträger bringen. Und das funktioniert geometrisch nicht, weil dann hat man mindestens 10 Stäbe, die dann irgendwie versuchen, diesen mittleren Balken zu durchbohren. Und das ist das, was Kasper ganz am Anfang schon gesagt hat. Wir haben daraus eben dann diese knotenbasierte Logik entwickelt, eben das vom Knoten auszusehen und erstmal die Geometrie aus dem Knoten rauszunehmen, dass wir nur ein Hartholz eben aufbringen, also additiv, so wie du es gesagt hattest, um damit eben diesen Durchlaufträger weniger zu schwächen.
Also wir bekommen dann am Ende im Prinzip sowohl in dem Durchlaufträger ein subtraktives Element und in der Strebe auch, aber zwischendrin liegt eben dieses gesamte Bauteil dann als Positivkörper, wo die Verbindungsmittel aus der Strebe untergebracht werden können und die Verbindungsmittel dann von der Knagge in den Durchlaufträger dann auch wieder voneinander getrennt werden. Und vorher, bei dem anderen Ansatz, den Timo gerade eben besprochen hatte, müsste ich ja im Prinzip bei diesem Ausnehmen erstmal so viel Material wegnehmen, dass von diesem Restquerschnitt fast nichts mehr übrig bleibt. Und ich müsste alle Verbindungsmittel in einem Knotenpunkt irgendwie dann aneinander vorbeibekommen, was einfach nicht möglich gewesen wäre. Und das kann ich hier eben entzerren, indem ich dieses additive Bauteil draufsetze.
Die Knagge hat noch den Vorteil, sie hat eine größere Aufstandsfläche. Das heißt, wir haben weniger Querdruckproblematik, was im Holzbau immer ein Problem ist, auch bei den historischen Verbindungen. Und was man hier sieht, man hat dann eben nur noch 6 Schrauben, die durchgehen, um die Kräfte durchzuleiten. Und die Zugkräfte und die Druckkräfte können dann gleichzeitig hiermit verstärkt werden. Also das ist dann eben das, was dann noch den Durchlaufträger perforiert. Aber an sich ist das eben eine substanzschonende Lösung gewesen.
Genau. Und das Schöne bei der Entwicklung fand ich auch dann nochmal diese Perspektive auch wieder, die wir dann durch unsere Beauftragung hatten, also dann auch so weit zu denken, wie fertigt man das? Weil wenn man sich jetzt nur diese Geometrie anschaut, dann würde die vermutlich jetzt rein aus den statischen Bedürfnissen irgendwie nochmal geringfügig anders aussehen. Man hätte wahrscheinlich auf der Unterseite so leichte Anschnitte, weil man irgendwie den Querschnitt hier nochmal weitestgehend einen größeren Querschnitt beibehalten möchte. Mhm. Und dann aber zu denken, okay, wie kann ich das jetzt effizient fertigen mit einer Dreiachsfräse bedingt dann eben auch, dass man diese Bauteile dann nochmal nachträglich überprüft, kann ich sie aus welcher Richtung muss ich sie eigentlich ansteuern, um sie zu fertigen. Mhm. Und diese Gedanken haben wir uns eben bei allen Baubucheknacken immer gemacht. Das fand ich auch einen irgendwie sehr schönen Prozess, weil man da einfach nochmal eine neue Ebene der Überprüfung eingebracht hat.
So tief steigt man normalerweise ja nicht ein, ne? Man einfach dann abgibt und sagt, so, das ist das Tragwerk jetzt, bitte ausführen irgendwie, und ihr seid ja jetzt wirklich eigentlich mit in diese Ausführung eingestiegen mit den Gedanken.
Genau. Wir haben sogar,
ich wollte jetzt nochmal kurz den nächsten Bogen spannen, also, genau, dafür gab es ja eben auch eine Beauftragung dann dafür, dieses Modell zu entwickeln und auch diese Detailtiefe so entsprechend auszuarbeiten. Was ist aber auch, es gab eigentlich 2 Punkte, also erstmal sollte baubar sein, also oder sollte funktionsfähig baubar sein. Natürlich, so ein Risiko ist hier immer, dass es vielleicht nachher irgendwie nicht funktioniert. Also dieses Risiko mussten wir dem Bauherrn nehmen oder wollten wir dem Bauherrn nehmen. Und auf der anderen Seite musste es ja auch montierbar sein. Das heißt, da kommt diese Logik dann eben auch wieder zur Geltung. Wir haben das Tragwerk schlussendlich so aufgebaut, dass wir alle Bauteile vertikal oder fast alle, oben wird es so ein bisschen kniffliger, auch mal seitlich, aber dass wir sie alle in einer Richtung fügen können.
Das heißt, mindestens in einer, also eine plus eine weitere.
Eine plus eine
weitere. Das sieht man hier auch ganz schön. Also man kann sie so fügen und ich kann sie aber auch horizontal einschieben.
Genau, und auch vertikal.
Genau.
In dem Fall. Genau. Also, und das, wir mussten halt diese Freiheitsgrade in dieser Fügelogik lassen. Und somit muss man natürlich ein Detail nicht nur auf Fertigung, sondern eben auch dann als nächstes auch auf das Fügen dann immer betrachten. Und natürlich die Kräfte müssen übertragen werden. Und hier in dem Fall muss es natürlich auch noch richtig gut aussehen. Also da hat dann die Architektur dann schon ab und zu noch drüber geguckt, dass man eben keine Verbindungsmittel sieht, dass man, also Brandschutz, naja, da hat Brandschutz reingespielt. Alle Verbindungen müssen mit 20 mm Holz dann eben noch überdeckt sein, einfach um ja die Abbrandrate zu gewährleisten.
Und beim Thema Fügen kann man auch nochmal an der Stelle sagen, dieses Thema der Fügung fängt bei den Fußpunkten an. Und aus der Art und Weise, wie ich diese untere Strebe füge, resultiert das aber letztlich in den kompletten Knoten einmal komplett nach oben. Also wir haben ein Montagekonzept auch entwickelt, das wirklich geschossweise jede Strebe einmal überprüft, ob ich sie fügen kann. Das ist ja bei Stahlschwertern zum Beispiel, wenn ich jetzt einen unteren Anschluss habe, einen oberen Anschluss und ich stelle das untere Stahlschwert in diese Richtung und das obere in diese Richtung, habe ich mir den Einkippvorgang habe ich mir letztlich genommen, weil diese Schwerter sind teilweise schon an den Durchlaufträgern montiert gewesen, in der Vormontage unten dann vor dem Baufeld. Und das sieht man hier auch immer sehr schön, wenn man jetzt so ins Tragwerk reinguckt. Also diese untere Schwertrichtung ist auch die gleiche Richtung wie oben. Und das resultiert dann eben bis oben ins Dach rein, dass diese Gedanken fortgeführt wurden, um am Ende wirklich dann alles zu montieren. Und ich weiß auch noch, ich glaube, das war so der Moment, wo Holzbau Ammann dann auch, glaube ich, auch wirklich dann nochmal uns anerkannt hat, auch okay, wir haben uns wirklich die Gedanken gemacht, weil dieses Thema der Montage, überlegt man in vielen Bereichen, wenn es große Bauteile sind, aber hier an diesen kleinen Streben, die ja alle offensichtlich ans Baufeld gelangen, sich dann einfach trotz allem zu überlegen, wie kriege ich es dann auf der Baustelle ineinander gefügt, hat sie dann, glaube ich, wirklich überzeugt, dass wir diese Knoten nicht einfach nur so entwickelt haben, sondern auch wirklich auf Herz und Nieren überprüft haben.
Was nehmt ihr mit aus dem Projekt für die nächsten oder das nächste Projekt? Was war so das größte Learning, wo ihr jetzt sagt, gut, dass wir das hier mal hatten und jetzt im nächsten Projekt habe ich da vielleicht was, wo ich sage, oder gibt's nichts, weil das so ein Ausnahmeprojekt ist, dass man es gar nicht so gut transportieren kann.
Wir haben 75 statische Leitdetails, die wir in mannigfaltiger Form anwenden.
Die gibt's jetzt und
die gibt's in der Bibliothek.
Genau. Ja, aber genau, ob man die irgendwo nochmal anwenden kann aus der Bibliothek, das ist echt die Frage. Ich glaube, es sind eher die Prozesse, die man natürlich damit einmal beim Holzbau komplett durchgespielt hat. Also dieses einmal zu beweisen, dass man es wirklich schafft, eine Werkplanung eigentlich abzubilden in den parametrischen Modellen, die wir als Tragwerksplaner benutzen. Ich glaube, das ist die große Challenge gewesen, die wir uns von Anfang an gesetzt haben und die wir es dann auch wirklich geschafft haben, umzusetzen. Und es ist vielleicht nicht das nächste Projekt, was davon profitiert, aber vielleicht irgendein nächstes Projekt, was davon wieder profitieren wird, dass wir einfach sagen, wir können das jetzt als Büro, wir konnten vorher
schon jetzt
andere
sagen,
Sachen,
wir konnten was beweisen,
wir konnten die im Stahlbau, wir konnten das im Leichtbau, konnten wir bestimmte Prozesse, die vielleicht andere nicht konnten. Und jetzt glaube ich auch, dass wir als Büro da einfach sehr gut aufgestellt sind für alle Holzbauprojekte, die jetzt kommen. Und wir freuen uns auch natürlich, dass es auch ein kleiner Türöffner ist, so ein Projekt, dass man dann natürlich auch wieder ähnliche Projekte umsetzen darf. Ja.
Genau, also ich würde auch einfach das Thema der Prozess ist auf jeden Fall das, was man gelernt hat. Und ich glaube, jeder Prozess in sich ist jetzt auch nichts Neues. Also den gibt's in unterschiedlichsten Formen, in verschiedensten Büros sicherlich. Ja. Da haben wir uns ja auch dran orientiert, das, was vorher Timo ja auch meinte. Also wir sind nicht komplett in ein Riesenwagnis reingegangen. Wir bauen etwas, was es so noch nie gab und planen auf eine Art und Weise, die es noch nie gab. Das gibt's in unterschiedlichsten Formen, in verschiedensten Gewerken ja auch schon. Aber das zusammenzubringen und auf den Holzbau zu transportieren, ist, glaube ich, das, was eben jetzt auch uns als Büro dann nochmal an der Stelle auszeichnet oder vielleicht nochmal von anderen abhebt in der Richtung. Und bin selber auch gespannt, wo man das dann nochmal ansetzen kann, weil man wird es auch immer noch weiterentwickeln. Und das ist auch das Spannende, wir waren jetzt mittlerweile auch schon mit zahlreichen Universitäten auch hier in irgendwelchen Exkursionen, verschiedenste Studierende sind hier durchgegangen. Die Hochschule Biberach war vor 2 Wochen hier und hat gerade auch an der Hochschule in Biberach ja auch den Schwerpunkt der digitalen Planung und dieser ganzen Abbund-Thematiken. Und ich bin total gespannt, was letztlich dann daraus nochmal weiterentwickelt wird an anderen Prozessen und an vielleicht Denkanstößen, wo dieses Gebäude dann geholfen hat.
Ja, also es inspiriert auf jeden Fall, wenn man hier drin ist, darf man so sagen.
Ja, also ich muss immer sagen, das ist ja das, ich mache auch ein bisschen Werbung gerne für dieses Bauwerk, das mal zu besichtigen, ohne jetzt ein Schlusswort zu sagen. Aber ich denke, es ist das einzige Tragwerk, was man so durchschreiten und wahrnehmen kann, was ich kenne. Also gerade wenn man hier sich in den Treppen bewegt, dann ist das schon echt was Besonderes, dass man ja sich auch manchmal vielleicht den Kopf stoßen könnte, wenn man sich ein bisschen zu weit übers Geländer lehnt. Eine andere Sache ist zum Beispiel dieser Aufzug. Da hat der Bauherr sich dann gewünscht, die Dachschindeln auch vom Aufzug aus sehen zu können. Und das ist der einzige Aufzug, den ich kenne. Das war mir dann erst später klar, als ich dann das erste Mal im Gebäude war, dass man nicht nur die Schindeln sieht, sondern man sieht auch den hölzernen Aufzug von innen. Und das wird einem normalerweise verwehrt, wenn man in einem mehrgeschossigen Holzbau mit aussteifenden Holzkernen unterwegs ist. Aber hier kann man tatsächlich die Schnittstelle zwischen Aufzugsplanung und Holzbau zum Beispiel auch sehen. Das sind so kleine Details, die überall irgendwo hier gestreut reinspielen. Ja.
Die man erleben muss. Also das hier mit der Werbeblock, genau. Das Gebäude zu besuchen. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal nach Reutlingen zu kommen. Ich habe so eine kleine Mini-Rubrik, die ich gerne also jetzt neu einführen würde in den Podcast, die euch jetzt auch überrascht ein bisschen. Und zwar jetzt haben wir den Werbeblock für dieses Gebäude. Aber ich finde es immer ganz toll, wenn man so ein bisschen eine Übersicht über viele Projekte kriegt. Jetzt kommt ihr beide nicht aus Reutlingen, auch nicht aus Stuttgart. Gibt's bei euch zu Hause, das ist Kassel und Frankfurt, irgendein Projekt, wo ihr sagt, das würde ich empfehlen, mal anzuschauen? Also einfach ein, oder es muss auch nicht unbedingt Frankfurt oder Kassel sein, aber vielleicht irgendeins, wo ihr sagt, schaut euch Reutlingen an und da gibt's noch eins, wenn ihr nächstes Mal in Frankfurt seid, das finde ich total spannend. Ihr lächelt.
Das ist jetzt ein großes Fass, weil ich bin ja Architekt vom Hintergrund. Ja, ich habe natürlich zahlreiche Lieblingsgebäude und in Frankfurt das Museumsufer mit Bauten von Richard Meyer gibt es zahlreiche. Was ich jetzt so als ein kleines Juwel kennengelernt habe, da gibt es sehr, Gott sei Dank, auch schon eine Stiftung, die sich dem Thema angenommen hat. In Waldorf-Mörfelden, direkt benachbart an Frankfurt, gibt es die Richard-Neutra-Siedlung von dem bekannten österreichisch-amerikanischen Architekten, der dieses Mid-Century Modern mitgeprägt hat. Die ist auch absolut sehenswert, weil sie so ein wirklicher so ein Zeitgeist einfach komplett abbildet. Total spannendes Gebäudearrangement ist. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Vielleicht nochmal für eine kleine Werbung für Holzbau Ammann. Der Goethe-Turm oben in Sachsenhausen-Süd ist natürlich auch sehenswert, weil man eine tolle Aussicht über die Skyline hat und dann in den Taunus im Hintergrund. Auch sehr zu empfehlen.
Ja, das ist Südhessen, genau. In Nordhessen ist dann mit dem modernen Holzbau ein bisschen dünn. Wir haben auch mittlerweile viele mehrgeschossige Holzbauten auch in Nordhessen, besonders ich glaube also gerade in den urbanen Regionen nimmt das ja tatsächlich zu und da bin ich auch ein Stück weit stolz, denn irgendwo als ich angefangen habe als wissenschaftlicher Mitarbeiter war das noch überhaupt undenkbar. Ich würde aber tatsächlich den Fokus eher um den Bogen auch nochmal zum Anfang zu schlagen, auf die historische Gebäudesubstanz lenken, denn das ist so ein bisschen auch der Grund, warum ich in der Region vielleicht auch hängen geblieben bin. Ich bin gebürtig da auch aus der Nähe und habe mich als Jugendlicher niemals mit dem baulichen Erbe dieser Fachwerkstätte befasst. Bin dann eben ja zum Studium nach Rosenheim gegangen, habe dann ganz viel mit Holzbau zu tun gehabt und mein Büro, in dem ich dann ja am Anfang Fuß gefasst habe, das hat sich eben vor allen Dingen mit den Bauwerken dann auf weiter Flur beschäftigt. Das wären Kirchtürme, irgendwelche Kirchenschiffe können auch mal ein großes Fachwerk, Rathaus gewesen sein, zum Beispiel Melsungen. Und da gibt es so einige Gebäude, die ich dann kennenlernen durfte innerhalb eines Jahres. Ein halbes Jahr habe ich das Praktikum gemacht, genau dann darüber noch hinaus. Und ich war viel auf im flachen Land unterwegs und habe einfach diese Region neu entdecken können dadurch, indem man sich eben mit den alten Holzgebäuden dann beschäftigt hat. Genau.
Eine Sache muss ich noch empfehlen, unbedingt. Ich musste gerade mehrfach, ich habe so viele Gebäude.
Doch eine gute Frage, ne?
Das ist eine sehr gute Frage, absolut, weil es ist ja total genial. Es gibt noch in Dreieich die Villenkolonie Buchschlag. Das ist so um die Jahrhundertwende entstanden, ein Komplex aus, ich glaube, über 200 Villen, alle irgendwie mit Grundstücken um die 1000 Quadratmeter, also absolut aus der Zeit gefallen, auch aus heutiger Denke heraus, aber absolut sehenswert, weil es ist eine riesen Parklandschaft, dadurch, dass sie so viel Platz zu den Nachbarbauten haben. Alle eben in dieser historischen Bauweise aus meistens Sandstein, Erdgeschoss und dann eben Fachwerk aufbauten in den Dachgeschossen und einfach rein aus der Ästhetik und aus den Oberflächen heraus ein bunter Strauß an unterschiedlichsten Landhausarchitekturen, die man sich so vorstellen kann. Man verliert teilweise so den Blick, dass man eigentlich in Deutschland ist, beziehungsweise ja. in urbaner Nähe, weil es wirklich dann irgendwann sehr ja englisch schon wirkt mit diesem Landhausstil. Aber das auch unbedingt sehenswert. Und das ist, wie gesagt, nur 5 Minuten entfernt von Richard Neutra. Also man kann innerhalb von 5 Minuten
beides
Jahrhundertwende ja. und dann mit Century Modern in direkter Nachbarschaft erleben. Das ist total spannend.
Cool, vielen Dank für die Tipps und vielen Dank, dass wir uns hier heute treffen durften und über dieses außergewöhnliche Gebäude und das außergewöhnliche Treibwerk sprechen. Nochmal kleiner Werbeblock. Ihr kommt auch im Oktober zu einem Seminar bei uns in die Ingenieurkammer, wo jeder, der jetzt hier mal schon Interesse hatte, auch nochmal Fragen stellen darf und ja, ihr einfach einen Einblick ein bisschen gibt in dieses Haus und die Arbeit. Alles quasi nochmal über das hier hinaus. Ja. Vielen Dank, ich freue mich drauf.
Ja, vielen Dank, dass das möglich gemacht wurde. Und ich glaube, das ist ein besonderer Ort und cool, dass wir dabei sein durften.
Absolut. Und jeder, der mal an Reutling vorbeikommt, unbedingt für sich.
Unbedingt halten lohnt sich. Hier, ja.
Der Podcast Auf Holz bauen ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg in Kooperation mit der Holzbauoffensive Baden-Württemberg. Bei Fragen, Hinweisen oder Anregungen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unter der Adresse podcast@aufholzbauen.de ganz einfach erreichen.